Hallo und herzlich willkommen bei meiner ewig währenden Quest, irgendwann mal gute Beleuchtung zu finden. Aber darum geht's heute nicht. Wir sind der Commander Kompass, oder beziehungsweise ich bin der Freddy vom Commander Kompass, denn heute bin nur ich da von unserer Stammgruppe, denn wir haben eine Doppelgastfolge mit Anna Freaker.
Servus, hallo.
Und mit Mars von Off-Topic Commander.
Hi, servus.
Und wie einige von euch wissen oder vielleicht nicht wissen, sollten wissen, die sind alle ein bisschen zäh in den Haarspieler, ne?
So ein bisschen, ja. Kann man schon machen, gell?
Haben wir so an uns. Und falls sie es nicht wissen, wäre es trotzdem ganz cool, wenn ihr euch kurz vorstellt. Am besten Freakly erst.
Ja, klar, gerne. Ich bin Freakly Sebastian von MagicBlocks.de. Wir machen Content seit jetzt über 10 Jahren. Ich spiele seit über 25 Jahre. Ich war schon mal hier, habe über normales Commander geredet und bin echt froh, über CEDH reden zu können, weil mit dem bin ich ins Commander eigentlich eingestiegen. Deswegen freue ich mich.
Jo, also ich bin der Mars von Off-Topic Commander. Wir haben es ja schon angesprochen. Wir sind ein Team aus zwei Leuten, ich und der Dennis. Eigentlich ist der Dennis mein Co-Host. Der macht die Audiospuren, aber der hat es mit CEDH leider nicht so. Und deswegen bin ich heute hier. Wie ich zu Magic gekommen bin, das ist schon 20 Jahre her, gute 20, ich glaube zum Aufmarschzyklus. Irgendwann waren die Mädels dann interessanter als das Magic. Da habe ich dann aufgehört und ich glaube vor 5 Jahren bin ich wieder eingestiegen. Amonkhet, glaube ich, war die Edition oder Düstermond war es, glaube ich, sogar genau. Und seit 2017 spiele ich dann jetzt auch EDH und seit, ich glaube, letztem Jahr sehr viel CEDH und genießt das jetzt eigentlich, den Leuten auf den Sack zu gehen.
Und apropos auf den Sack gehen, das ist einer der Gründe, wie ich zu CEDH gefunden habe, denn ich habe nämlich nach Online-Spielen gesucht und eine schöne Sache war, es gibt keine Power-Level-Diskussion. Das hat so viele Probleme gelöst für mich, dass ich mir dann auch in echt Decks zusammengestellt habe und CEDH gespielt habe. Und darum wird es auch weiterhin gehen, denn wir wollen an sich mal CEDH für EDH-Spieler erklären, präsentieren und auch welche Tipps wir mitnehmen können aus CEDH in normalen EDH, weil ich denke auch jeder von uns hat ab und zu mal, spielt ja auch das andere Format. Also wir haben, es gibt natürlich diese Kreuzung da, davon, von Tipps, von Karten und deswegen glaube ich, wäre es auf jeden Fall mal angebracht, wenn man es trotzdem anhört, auch wenn man nicht unbedingt der CEDH-Spieler ist.
Genau.
Ich habe es bereits genannt, fangen wir doch mal gleich mit ein paar der Vorteile an, Vorurteile an. Competitive steht den Spielspaß entgegen. Ist, glaube ich, eins der Dinge, die ich am meisten mitgehört habe, dass die Idee hinter Competitive EDH ist, dass es halt mehr zu aggressiv ist am Tisch, dass jeder ein bisschen zu, ja, sweaty, wie man es ganz gerne aktuell sagt, ein bisschen zu schwitzig ist.
Das ist eine der Aussagen. Ich glaube, es gibt ganz wenig in Magic, was mich triggert. Aber da könnte ich mich so aufregen. Diese Arroganz und Überheblichkeit, dass man meist ja als Neuling dann, der das Format nicht kennt oder überhaupt nur seinen eigenen Brei spielt, Casual oder Commander oder sei es jetzt Standard, und dann meint, man kann erklären, was Spaß für andere Leute ist, das geht mir wirklich gegen den Strich. Und das sind dieselben Leute auch immer, die dann mit so Power-Level-Diskussionen im normalen EDH kommen. Finde ich überhaupt nicht. Magic ist ja designed als ein Competitive-Spiel. Da kommt es her, darauf ist es aufgebaut. Die Sets werden gedruckt für Limited, das 1 gegen 1 Competitive ist, und für Standard. Und dann natürlich in letzter Zeit die Supplementprodukte dazu. Und an sich ist es so, wenn man ein Spiel oder überhaupt einen Wettkampf bestreitet unter vernünftigen Leuten, was man Magic ja meistens hat, dann geht es dabei weit gesitterter zu als sonst. Wenn es ganz klar, warum man da ist, man hat ein Ziel in dem Spiel, man announced seine Sachen richtig, man versucht das Spiel so optimal wie möglich zu spielen, und das bringt eben viele der Diskussionen und viele dieser Feelbads, die ja eigentlich zu so einem Salty-Spiel fielen, gar nicht mit, die fallen da komplett raus. Deswegen, für mich ist es so, dass Competitive eigentlich das Gegenteil bringt und viel mehr Spaß in das Spiel bringt, vor allem wenn die Interaktionen oftmals besser sind, muss ich sagen.
Ja, das sehe ich genauso. Also der Freddy und ich hatten mal ein Spiel. Ich glaube, das ist gefühlte 17 Runden gegangen und alle mit mega Interaktionen. Wir haben immer was gecountert, was entfernt und haben immer reagieren können. Also es war ein sauberes Spiel. Das sieht man im normalen EDH auch, aber nicht so, wie es jetzt auf diesem Power-Level war. Aber das Spiel hat sich ewig lang gezogen und dann habe ich Gott sei Dank im Upkeep vom Gegner alle totgeschossen im Endeffekt. Und das hat lang genug gedauert. Der Freddy hat nämlich sehr gemauert gehabt mit seinen Silence-Effekten. Und ja, war eine Erfahrung. Also ich glaube, wir waren schon irgendwie 12, 14 in so einer Runde. Und alle haben sich gegenseitig ans Bein gepinkelt und alle hatten ihren Spaß. Und das ist Vorurteil überhaupt nicht nachzuempfinden. Das war ein lustiges Spiel. Wir hatten unseren Spaß. Also genau.
Das ist auf jeden Fall so das einzige Mal, dass ich je gesehen habe, dass ein Grand Abolisher nicht nur länger als eine Runde liegt, er ist 7 Runden gelegen und ich habe nicht damit gewonnen.
Oh ja. Das war bitter, ey.
Oh, ich hatte eine Win-Count. Aber es gibt eben immer Extreme und deswegen möchte ich direkt ans nächste gehen, weil mir macht auch Competitive sehr viel Spielspaß, aber es ist ein anderer Spaß, weil die Ideen zum Optimieren, zum wirklich Spielen, zum Sequencing, dass es auch bestraft wird. Denn im gleichen Stream, wo wir gespielt haben, gab es eine Möglichkeit, hätte ich besser gesequenced, hätte ich wahrscheinlich Game 1 gewonnen. Aber ich habe ein bisschen zu sehr Angst gehabt vor einer möglichen Counterspell, dass ich Rhystic Study gezahlt hat, wenn ich eigentlich All-In hätte gehen müssen. Mhm. Und das ist jetzt halt gar nichts Schlechtes. Ich wurde bestraft dafür, ein bisschen zu timid zu sein, wenn ich off-combo. Und das ist halt einfach eine schöne Lehre, die ich halt auch so mitnehme. Wenn ich versuche zu gewinnen, dann muss ich halt auch make em have it. Lass es den Gegner haben. Und das ist zum Beispiel was, wo ich überall in Magic mitnehme.
Ist nicht immer richtig, aber
ja.
Also, ist im Gegenteil, gern mal falsch. ja, aber kannst du ja so aus die Lehre ziehen, mehr Erfahrung wird er zeigen, dass es nicht immer der Fall ist, ja.
Genau, das war auch so, dass du da eine Combo hättest stoppen können mit einer Karte, aber lieber mein Study gezahlt hast und du dich danach so aufgeregt hattest.
Ja, aber das Spiel war auch, das Spiel war jetzt Turn 4 dann,
vier
dann over. Ja. Aber es gab ja auch Turn 17 und irgendwie kommt immer auf, jedes Spiel endet Turn 2 oder 3. Das ist was, wo ich komplett anders sehe. Wichtig in CEDH ist, man interagiert ab Turn 2, ab Turn 3. Wenn eine Combo Turn 2 oder sonstiges off geht, das kann passieren unter Umständen. Aber genauso gut kann auch ein 17-Turn-Spiel mit 7 Runden Grand Abolisher passieren. Und es ist die gleiche Varianz, nur das ist eben die Geschwindigkeit, die CEDH mit sich bringt, dass es nicht unbedingt darum ist, dass Turn 2 gewonnen wird, sondern wenn man Turn 2 noch nichts macht, Turn 2, ich spiele einen Rock und habe nichts anderes, ist leider nicht gut genug. Auf der anderen Seite ist es aber, hey, ich muss was offen halten. Ich muss wenigstens eine Interaktion haben, um jemand anders zu stoppen. Das kann schon reichen. Und die meisten Spiele gehen meiner Erfahrung nach eher in die 5 bis 7 Runden Richtung. Aber in den 5 bis 7 Runden passiert wirklich viel.
Ja, also ich glaube, dieses CDH kommt ja eigentlich, der Deckbau und die Decks, die sehen ja aus wie Legacy- und Vintage-Decks, die man zusammenstopft. Und wenn man dann als Legacy-Spieler immer hört, warum Leute kein Legacy spielen vor der Zeit, als Duels 1.000 Euro gekostet haben, dann hieß es eben so, ja, das Spiel endet ja Turn 1 oder Turn 2, was soll ich das spielen? Aber an sich ist es, wie du gesagt hast, eigentlich geht es darum, dass man Interaktion hat, und zwar viel Interaktion. Und die führt eigentlich dazu, dass außer alle spielen ein bisschen schlecht und jemand hat es halt, dass das Spiel eigentlich länger geht sogar. Denn jeder bekämpft sich, bis die Ressourcen weg sind, und das führt auch oft dazu, dass die Decks auch so gebaut sind, dass man, wenn die Ressourcen aus sind, irgendwie nachfüllen kann, weil das Spiel ja sonst nicht weitergehen kann. Und ich denke, das sieht man dann auch, wenn man sich so CEDH-Decklisten anschaut, warum da so viel Wheels drin sind oder warum ist da so massiv Card Draw drin teilweise. Das kommt eben daher. Und das ist was, das kann man gern erfahren, indem man einfach mit seinem normalen EDH-Stick, meinst du einen C-EDH-Stick-Tisch, sitzt. Da kriegt man schnell mit, dass man da nicht Turn 2, Turn 3 tot ist. Ganz im Gegenteil, wenn die anderen 30 bekämpfen, kann es sein, man gewinnt mit seinem komischen Human Tribal Deck sogar, wenn jemand was gegen Kreaturen macht, ja.
Oder Thalia Heretic
Ja.
blockt irgendwie zwei oder drei Kombos weg.
Ja,
Und
genau.
so. Und es wird kein Board Wipe gespielt. Weil welche Board Wipes werden gespielt? Toxic Deluge?
Fire Covenant, glaube ich, heißt sie.
Schon Fire Covenant?
Diese neue Golgari aus Strixhaven, die
Genau,
CMC2
Culling
zerstört.
Ritual, was aber nicht alles trifft.
Ja.
Ja.
Wer in so einem Casual Deck. Also es wird schon fern. Und wenn du zum Beispiel mit einem guten Kreaturendeck ankommst, vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du auch trotzdem in einem guten Kreaturendeck sowas wie den Allosaurus Shepherd drin, der sagt halt, deine Kreaturen können nicht mehr gecountert werden und auf einmal bist du der größte Threat an den CEDH-Tisch. Also so ist es ja nicht und deswegen möchte ich zum nächsten Thema gehen, denn es gibt eh nur 3 bis 4 Decks, die man realistisch spielen kann. Nein. Eine Sache würde ich da ganz gerne sagen. Es gibt Deckkerne in CEDH und die werden auch sehr gut zu übernehmen. Sagen wir mal, Thassa's Oracle Consultation Combo verwendet ist halt quasi die bekannteste davon. Dafür braucht man Dimir-Farben und Thassa's Oracle kann und Consultation zusammen. Thassa's Oracle wird gespielt, sie hat ihren Trigger auf dem Stack, wo sie dann gewinnen kann, wie den Laboratory Maniac, wenn du kein Deck mehr hast. Und Demonic Consultation, du nennst eine Karte, die du nicht entdeckt hast und exilst deine Bibliothek im Response. Das ist einer der bekanntesten Kombos in CEDH und auch ein Deck-Archetyp. Und oft ist es in CEDH so, dass Decks aus Kernen bestehen. Also man kann ein Consultation-Deck sein, man kann ein Razaketh-Deck sein. Also verschiedene Combo-Lines existieren. Und bloß weil diese Kerne existieren, heißt ja nicht, dass man keinen neuen Kern hinzufügen kann oder einen anderen Kern bauen kann, der gegen die bekannten spielt. Also eine gewisse Art an Metagaming. Es ist weniger, muss ich sagen, als in EDH, aber es ist nicht so limitiert, wie viele Leute denken.
Ich glaube, dieses Beispiel, was du bringst, ist so wie Flash Hulk. Die Oracle-Combo ist ja auch relativ neu. Ich meine, die gehört da einfach gebannt, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Die ist halt so übertrieben stark, dass die halt entweder spielst mit ihr oder gegen sie. Und die braucht halt nicht viel Setup, die spielt gute Karten. Deswegen spielt man die halt. Aber letztendlich ist es schon so, das Wichtige ist, dass man eben einen oder maximal zwei Pläne hat, um zu gewinnen. Und jede Menge Interaktion. Und das kommt eigentlich aus, wie gesagt, das kommt aus dem Legacy-Deckbuilding. Also das hat jetzt nichts mit klassischem Commander-Deckbuilding zu tun, sondern man nimmt ein kompetitives Deck oder eine Combo-Idee oder eine Gameplan-Idee, wo wir vielleicht später dazu kommen, was gibt es denn für Archetypen überhaupt? Und versucht eben so viel Interaktion wie möglich reinzupacken, Card Draw dazu und dann die paar Karten, die man zu gewinnen braucht und die man beschützt. Und da kann man theoretisch jede Combo, die ihr kennt, aus dem EDH nehmen. Je komplizierter, desto schwieriger wird es. Aber ihr könnt damit am CEDH-Tisch gewinnen. Es ist ja auch nicht so, als ob das jetzt irgendwie ein Pro-Tour-Format wäre, wo es wirklich wichtig ist, dass er das absolut beste Deck findet, sondern es ist ja immer noch Commander. Ihr spielt ja trotz allem ein Format, wo es darum geht, dass er um die goldene Currywurst spielt und es jetzt nicht so wichtig ist, ob er wirklich ein Thassa's Oracle-Deck perfekt getuned habt. Wenn ihr mit eurem Deck klarkommt und eure Lines kennt, ist es oft wichtiger, wie wenn ihr das beste Deck kopiert und mit dem spielt.
Ja, es geht immer darum, wie beherrschst du dein Deck, wie spielst du es? Also das Tethys Oracle, da muss ich auch nochmal einhaken. Die Combo habe ich irgendwie in 3 von meinen 4 CDH-Decks nebenbei, weil das Consultation ist auch ein schöner Tutor. Wenn man die obersten 6 Karten hittet und da dann die eine Karte ist, die der Ring ist, ist blöd, aber trotzdem für einen Mann ist schon mal gut. Und das Tessas Oracle, das kannst du eigentlich überall spielen. Deswegen muss ich dem Freddy leider zustimmen. Ja, die gehört gebannt. Punkt. Das war der Hull-Breacher-Ban. Das war wieder was Unnötiges im Vergleich zum Tessas Oracle. Ich habe so
Ich,
viele
ich, ich,
Spiele
ich, will,
mit.
ich, will nicht, ich will nicht, ich will nicht eingehen, Hull Breacher gehört gemacht. Aber was trotzdem ganz interessant ist, nur weil ein Deckkern existiert. Ich spiele Extus. Ich habe sehr viele 3- und 2-Karten-Kombos in dem Deck. Vor allem 3-Karten-Kombos. Aber jede der Karte ist halt individuell gut. Und das ist auch ein Deckbau-Approach, der jetzt nicht häufig ist, weil meistens möchte man die Kombos, die existieren, 2 Karten zu halten oder sogar eine Karte mit dem Commander, als Monkart-Kombos sogenannte. Ist aber, muss aber nicht sein. Also, mein Extus besteht rein aus Qualitätkarten, die halt auch miteinander synergieren und kombon kann und wo ich auch immer wieder die Combo-Pieces zurückholen kann, dass es sich erlauben kann, dass ich eben 3-Karten-Kombos spiele. Und das ist halt auch eine große Sache, denn es geht jetzt hier, würde ich jetzt halt mal ins nächste Thema eingehen, und zwar ist CEDH Mindset. Und ich glaube, kurz gesagt, wir wollen uns gegen das Beste messen. Ist das Eigentliche. Es ist nicht, wir wollen nicht das Stärkste spielen unbedingt, wir wollen wissen, wie wir unsere persönlichen Skills gegen das beste Umfeld haben. Und das bedeutet zum Beispiel, der Geldbeutel sollte nicht entscheidend sein.
Ja, also ist er trotzdem, aber theoretisch fängt man erstmal damit an, dass man das optimale Deck baut. Wenn wir jetzt Zugriff auf alle Karten hätten, wie wäre es optimal? Und dann können wir gerne darüber diskutieren, wie man denn das einfacher machen könnte, wenn man jetzt nicht die Karten eh schon da hat. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, aber der Deckbau beginnt eigentlich damit, okay, wenn ich auf jede Karte Zugriff hätte, wie würde ich das spielen? Und so geht man seinen Deckbau ran, ja. Heißt aber auch nicht, dass das Deck maximal teuer sein oder teuer werden muss, nur weil man es kann, ja. Es soll schon Sinn haben.
Genau. Und Freddy, du wirst hier jetzt auch auf die Proxy-Freundlichkeit drauf gehen hier. Weil wir wollen ja nicht den Geldbeutel bekämpfen, wir wollen ein Spiel spielen, wir wollen das Deck möglichst stark haben. Wir sind nicht sanktioniert, wir haben jetzt keine Limits an irgendwelche Regeln von Wizard, die sagen, benutzt nur Originalkarten. Wir können von den Weltmeister-Decks die Goldrandigen verwenden. Wir können unsere eigene zeichnen. Es gibt auch mittlerweile coole Ersatzproxys. Die sehen nicht aus wie die normalen. Steht halt Badlands zum Beispiel drauf und hat ein cooles Artwork. Und nicht jeder hat hier 110 Duels rumlegen und ist glücklich über den Fundus seines großen Bruders. So geht es mir zumindest. Da proxy dir halt die Länder. Du brauchst keine 400 Euro für irgendein Duel ausgeben, das du einmal im Deck hast und es eventuell gar nicht ziehst, außer du fetchst dir natürlich, was natürlich beim Duel logisch wäre. Genau, da gibt's so viele tolle Möglichkeiten, weil wir wollen wirklich nicht gegen Leute spielen, die arm werden. Wir wollen auch nicht arm dabei werden. Und wir wollen einfach einen spaßigen Abend zusammen haben und einfach zocken und Gas geben, den anderen ärgern. Und deswegen bin ich persönlich Pro-Proxy. Und das ist der Großteil der Community auch so. Man muss sich nur die großen amerikanischen Streamer angucken. Sei es jetzt Pay-to-Win oder die Jungs von Playing with Power. Die haben auch alles einigermaßen geproxt.
Ja. Es gilt halt die Standard-Proxy-Regel, macht's wenigstens, damit man sie gut erkennt. Also das ist die eine Sache, die halt immer noch passiert, weil manche Leute, ich weiß immer noch nicht, wo daran das liegt, wenn ich eine Proxy mache, dann muss die so schlecht ausschauen wie möglich, damit sie nicht verwechselt werden kann mit einer Nicht-Proxy. Nein, macht es einfach bitte erkennbar richtig, damit man auch den Kartentext lesen kann. Und proxyt keine, proxyt nicht japanische Karten aus irgendeinem Grund. Das habe ich jetzt nämlich auch schon gesehen.
Nee, also ich denke, es ist schon wichtig, dass man da kommt der Judge in mir hoch, dass es keine richtige Magic-Karte sein sollte. Weil ich bin auch mit involviert in den Händler. Und jeden Tag wird versucht, Proxys an Händler zu verkaufen. Der Händler kennt es sehr schnell. Wenn unser eins das vielleicht nicht erkennt, ist man Haufen Geld los, wenn man dann vielleicht doch mal so ein Bayou kaufen will und dann irgendeinen Proxy in der Hand hält. Ist mir auch schon passiert, auch von einem Händler schon gekauft, dass ich eine Fake-Karte gekauft habe. Das passiert. Es wird immer mehr, je mehr man proxt. Deswegen Ich stimme dazu. Es gibt auch viele Artists, da könnt ihr auch mich auf Twitter anhauen. Ich habe da jede Menge, von denen wir auch beziehen. Die drucken euch die coolsten Sachen, da könnt ihr euer eigenes Secret Layer Crossover machen. Und dann schreibt ihr da anständig drauf, was es für eine Karte ist. Die kennt dann sowieso jeder. Sollt nur nicht von vorne und hinten wie eine Magic-Karte 1:1 aussehen, weil das ist dann doch eher shady.
Ja, ja, oder man druckt sich, aber was ich halt eher meine, ist halt, man druckt sich halt wirklich im Farbdrucker, schneidet sie auf und steckt sie in die gleiche Hülle oder klebt sie auf
genau.
Eine Insel oder ja. So sowas.
Was ich ganz gern mittlerweile mache, es gibt ja seit Zendika, dem Rising of Zendika, Zendika ist Erneuerung auf Deutsch, ja. Gibt es ja diese tollen Flipkarten. Und da schreibe ich mir einen Text drauf, den Typ und was es kann. Und da hat noch nie jemand was dagegen gesagt. Ich könnte jetzt eine Mana Crypta mir kaufen für 80 Euro oder was sie momentan kostet. Oder ich schreibe sie auf einen Zettel, den ich eh schon aus dem Booster gezogen habe. Dann muss ich auch nicht in einem anderen Deck die Karten plündern, sondern das ist vollkommen ausreichend.
Ja, das ist cool. Ich suche es gerade raus. Ich habe noch mal einen Tipp. Ich halte es auch in die Kamera. Es gibt diese Infinity Tokens, die sind, werden in den USA verkauft. Es gibt immer mehr Händler, die haben die. Unsere zum Beispiel auch. Die sind wiederverwertbar. Mega. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr so Sachen machen wollt. Auch zum Deck testen. Man will sich ja, selbst wenn man sich die Karten kaufen wollte, müsste das Zeug ja irgendwann mal testen.
Oder man macht es so wie ich. Weil ganz ehrlich, ich proxy gar nicht so viel. Ich proxy Mana Bases, Mana Crypts, Mox Diamonds, aber wo ich nämlich einen großen Spaß habe, ist nämlich direkt ins nächste, weil viele Leute denken, ist Innovation ist halt nicht möglich oder quasi nur weil man einen Prozentpunkt verliert, ist es was anderes. Ich lieb's auf dem Budget zu spielen. Ich lieb's, ein Budget zu pushen. Das ist was, wo ich richtig Bock drauf habe immer. Da habe ich ein paar andere Decks gemacht. Also auch wenn ich alles zur Verfügung habe und über Cockatrice spiele und sonstiges und theoretisch jedes Deck, ich könnte aus Tyam Luminous Engine die Line mit Survival of the Fittest machen, Razaketz, die optimierteste. Aber ich spiele eine andere Liste. Ich spiele eine Liste, wo ich mit Devoted Druid und Hermit, wo wir noch später dazukommen werden, die ist jetzt nicht die optimalste, aber A, sie gewinnt. B, es hat sich noch niemand beschwert, weil das Deck gibt aufs Maul. Und C, mir macht es persönlich mehr Spaß, weil der Spielstil mir mehr taugt und ich einfach einen Weg gefunden habe, beziehungsweise ich kann das Deck irgendwann kaufen. Weil wenn es mir richtig Bock macht und online geproxt, dann möchte ich das auch irgendwann besitzen. Und wenn ich da von Anfang an alles reintue, dann denke ich mir so, okay, ich will mir aber jetzt nicht unbedingt eine Survivor of the Fittest kaufen. Ich möchte mir jetzt unbedingt diese Reserved-List-Karte kaufen.
Es ist schon, wenn du dir jetzt ein Deck baust, dann ist es natürlich auf jeden Fall, wenn du jetzt eine Devoted Druid-Combo spielst, ist natürlich cool, weil das ist eine Combo-Pieces, die kosten nicht viel. Weil es jetzt natürlich schon dem Gedanken des Formats widerspricht, dass ich mir jetzt ein 1:1 Replacement für Survivor of the Fittest suche, das es nicht gibt. Wenn ich die Karte brauche und diesen Effekt brauche, dann brauche ich diese Karte. Wenn er auf ein Turnier geht, wenn er euch zu einem Grand Prix anmeldet, dann leiht er euch die Karte, ja. Das ist ja, das Proxen ist ja nichts anderes, ihr leiht euch das, trotzdem spielt ihr sie. Ihr geht nicht auf ein Standard- oder Modern-Turnier und ihr braucht wie jetzt 4 Ragavans und spielt dann keine Ragavans, weil keiner zahlt Antrittsgebühr von 120 Euro und geht dann mit einem suboptimalen Deck dahin. Und so ist die Idee ja beim CDH dahinter. Was ich gut finde ist, wo du völlig recht hast, dass man nicht eine Stocklist braucht, sondern dass man auch um günstigere Combo, also monetär günstigere Combo-Pieces, funktionierende Decks rumbauen kann, die auch CDH absolut in Ordnung sind, die man auch so sehen könnte, ja.
Vorteil ist auch, weil nicht alles muss ein direktes Downgrade sein. Ich kann Bane of Progress rausturbonen in den Deck. Das darf ich in Survivor of the Fittest nicht.
Ja, genau.
Bane of Progress kann eine komplett rückenbrechende Karte in dem richtigen Meta sein.
Genau, das meine ich. Also wenn man es macht in einem Competitive Mindset, dann muss es einen Vorteil haben. Dann sollte das eben nicht die monetär Ziel sein. Ist natürlich ein super Nebeneffekt, wenn es so ist. Ich habe auch noch, was ums Proxen geht, was ich empfehlen kann, immer noch. Magic Online existiert. Die Decks auf Magic Online sind deutlich günstiger als in Paper. Duels kosten da weniger als Shocklander. so ein 2.000, 3.000, 4.000 Dollar Deck von einem CDH Deck kostet da 100. Und ihr könnt die Karten wie Paper wieder verkaufen und kriegt euer Geld zurück, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Da könnt ihr wie auf Arena bekannt einfach in der Queue spielen. Da gibt es so Räume, da macht der Spiele auf und fertig. Das kennt man ja, wer MTG Goldfish Commander guckt. So funktioniert das da. Wenn ihr viel spielen wollt, da spiele ich das meiste. Commander ist das auch was super, super Gutes, um auch Decks zu testen. Und ihr könnt eben viel Geld sparen. Ja.
Genau. Also zum Budget, da habe ich auch noch was zu sagen. Wir machen ja auch hin und wieder für CDH Budget Videos. Also wir haben ein Budget von 100 Euro und man würde nicht glauben, wie viel Kombos aus dem CDH recht günstig zu übertragen sind, wenn man mal die Mana Base weglässt. Dann spielt man einfach ein Painland aus Apocalypse. Dann hat man halt kein Volcanic Island, sondern die Shivan Reef. Bei mir ist es so, ich liebe Nagila, ich habe das jetzt im CDH in Full Power und einmal in Budget, damit sich keiner beschwert, ich habe jetzt zu viel Kohle investiert, habe ich es dann nochmal gebaut und bin da jetzt mit 100 Euro reingegangen und dieses Budget CDH, das schlägt halt auch weiterhin alle am Tisch. Man muss weiterhin aufpassen, die Kombos sind Nagila plus 2 Euro Karten. Da habe ich jetzt zum Beispiel 4 Stück mal rausgesucht. Der Revi. Ja, der Revi, den Fabebearer Elder, der hat Wachsamkeit, kann Mana erzeugen für jede Farbe. Und der enttappt durch Nagila, die Lagerstätte Druiden, der schattenhafte Bär, alles enttappt in den Länder. Also es geht ganz schön ab und das sind 2 Euro, 3 Euro Karten vielleicht. Nagila hat mich jetzt beim Reprint 6 Euro gekostet im Edge Foil. Und da ihr müsst nicht den Geldbeutel aufmachen, um CDH zu spielen. Es gibt auch eine abgespecktere Version, das ist es. Aber diese Version kann tatsächlich auch im CDH-Bereich mithalten. Fliegt meistens ein bisschen unterm Radar, was eigentlich ganz cool ist, weil die denken sich, ja, ist halt kein Force of Will Ring, das ist jetzt nicht weiter tragisch, der hat keine Interaktion. Und dann hast du halt trotzdem irgendwas auf der Hinterhand und kannst den Abend mit deinen Kumpels genießen, auch wenn er jetzt High Power spielt. Und da habe ich überhaupt keine Einwände hier mit einem 100-Euro-Deck gegen, also mit meinem 100-Euro-Nagila-Deck gegen mein 12.000-Euro-Nagila-Deck zu spielen. Ich habe meinen Spaß dabei und die Kombos sind die gleichen, nur die Mana-Base ist vielleicht nicht ganz so effektiv.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja in der Zwischenzeit die viel bessere Möglichkeit, Mana-Basen zu bauen als zu Beginn. Ich jetzt auch mit den neuen aus Innistrad, mit den Battlebond-Ländern und so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man tatsächlich immer eine Fetch-Shock-Fetch-Duel-Mana-Basis braucht. Und was ich sagen wollte, wir waren ja eigentlich beim Thema Deckbau und es gibt da eigentlich keine Ideenvielfalt und keine Innovation. Jetzt habt ihr schon gesehen, 3 Leute hier, die unterschiedlich an Deckbau rangehen. Ich mache so, ich habe einen Kartenpool, einfach weil ich ewig spiele und Legacy spiele. Und ich fange an und baue mir Decks, die Kombos, die ich gern drin hätte, auch spielen können. Oder Pet-Karten, die ich gern spielen würde. Deswegen habe ich halt immer irgendwo noch eine Doomsday-Kombo versteckt. Das muss halt dazu. Oder ich habe einen Aluren-Deck, das halt über die Aluren-Kombo gewinnt. Und das ist, denke ich, das sieht man schon, dass es wie im Commander schon genauso funktioniert, im normalen Commander, auch im CDH. Jeder hat seine eigene Herangehensweise. Wichtig ist ja nur, dass man letztendlich die Eckpunkte einhält. Du brauchst einen vernünftigen Plan zu gewinnen und du brauchst genug Interaktion.
Ja, interessant ist eben, weil ihr Mana Base angesprochen habt, das ist nämlich was auch jeder mitnehmen kann auf jeden Fall. Mana Bases, schaut einfach mal wirklich, welche Länder eigentlich zur Verfügung sind mittlerweile. Tainted Länder wurden im letzten Commander-Ding reprinted, wenn ihr in Schwarz seid. Das sind Länder, die, wenn man Sumpf hat, auch noch für eine extra Farbe tappen. Es ist so einfach mittlerweile, wenn man sich wirklich einfach mal anschaut, was in den letzten Jahren gedruckt worden ist und welche Länder existieren, auch in Casual einfach für jede 2 Farben Mana-Base ein Land, ein Ding zu machen, für ein Super-Budget. 5 Farben geht auch klar. Cascading Cataracts und sonstiges sind Karten, die für alle Mana tappen können oder solche Riesenfilter sein können. In den meisten Fällen, 4 ist meistens sogar das Schwierigste. Und ist was mehr als 5 zu bauen ist. Aber schaut euch wirklich einfach mal durch die letzten Jahre vielleicht ein paar Länder, die da gibt, weil wirklich mittlerweile sollte man eigentlich wenig Probleme haben, da was zu bauen. Was ist eigentlich für die Leute, die sagen, Politik existiert nicht? Das ist was, was mir an Commander sehr Spaß macht.
Doch, eben schon. Tatsächlich, es ist sehr, man muss natürlich über das Timing wissen, wer jetzt am Zug ist, wer jetzt interagieren muss. Ich hatte mal ein Spiel, das war tatsächlich auch mit dem Sebastian, da war es so, er hat die Tessa's Oracle Combo gezündet gehabt und ich war direkt neben ihm, also der Nächste, habe ich gesagt, Priorität gepasst, obwohl ich ein Force of Will auf der Hand hatte und countern hätte können. Und dann habe ich einfach mal gepokert und habe gedacht, jo, der nach mir muss zünden, weil der ein Cephaliden-Kolosseum draußen hatte mit Grenzwert. Da durfte er dann Sebastian ziehen, während er keine Bibliothek mehr hat und hat das Spiel verloren. Also ein bisschen pokern, man muss halt auch sich untereinander absprechen, wenn es tatsächlich the last way out ist, dann redet man halt schnell. Weil wenn die Kombo liegt, dann muss irgendjemand reagieren. Und wenn du sagst, ich kann nicht, also ich habe es tatsächlich gesagt, ich habe geflunkert, dann muss halt der Nächste einspringen. Und man kann einfach ein bisschen pokern, man kann sich absprechen. Also es funktioniert alles. Und ich würde einfach sagen, das mit der Politik, das ist totaler Blödsinn. Da ist was drin, bis vielleicht nicht ganz so offensichtlich und es wird keine so großen Diskussionen geben. Weil um das Spiel zu behalten, dann muss der eine halt countern. Und ja, genau, und das ist es halt.
Das Einzige, was man, je nachdem, in welcher Gruppe man spielt, aber CDH ist ja eigentlich versucht zumindest, nach Competitive-Regelauslegung zu spielen. Wenn jetzt du deinen Zug gepasst hättest und der andere hätte keine Antwort, dann wäre halt meine Combo resolved. Das heißt, man muss ein bisschen mehr Augenmerk legen, weil man kann nicht einfach Sachen zurücknehmen, ja. Man versucht ja trotzdem dann kohärent Magic zu spielen, wie man es denn auch auf einem normalen Turnier würde. Aber ich finde auch, es ist sogar viel mehr, weil es passiert viel mehr, es gibt viel mehr Interaktionsmöglichkeiten, es wird viel mehr über den Stack geregelt. Und es ist auch nicht für immer, für jeden klar ersichtlich, was passiert da gerade. Es wird in meiner Erfahrung im CDH viel mehr gesprochen, weil dann klar ist, okay, pass auf, ich glaube, Kollege X spielt jetzt diese Karte oder diese Combo oder sucht sich mit seinem Tutor X, kann da jemand reagieren? Und das passiert, denke ich, viel öfters. Es wird dann nicht groß diskutiert, sondern dann gibt es halt ja oder nein. Und man versucht sich dann zusammenzuhelfen, weil immer einer scheint zumindest die größte Gefahr zu sein. Ja.
Weil du es gerade mit Tutor angesprochen hast. Wenn jemand zum Beispiel einen Empiric Tutor zündet, im falschen Moment oder halt quasi, weil er doch irgendwie seine eigene Mana in der Runde verwenden möchte, weil sie sonst vielleicht gehen würde. Wenn man irgendwas hat, was Karten ziehen lässt oder sonstiges immer Schaden macht, auf einmal lässt einen jeder angreifen.
Ja.
Weil, hey, übrigens, ich suche nach irgendwas, was gegen sein Tutor hilft. Ja gut, greif mich mit so vielen an, die müssen gegen dieses Ding loswerden. Und das ist eine der größten Dinge, die ich überhaupt in EDH mitnehme, wenn ich von der Existenz eines Craterhoofs Bescheid weiß oder einer Kombokarte. Dann ist es einer der besten Wege, wie ich meinen Kartenvorteil wieder auffrischen kann und mit Leuten zusammenarbeiten, weil dann fühlt sich niemand angegriffen, weil die Idee von Craterhoof beendet das Spiel in Casual. In CDH ist es halt dann.
Ja, es kann auch der Craterhoof sein.
Animate Dead oder halt je nachdem, welches Combo-Piece es halt gerade ist, in dem Fall. Das beendet das Spiel. Aber dieses. Panik, ich weiß jetzt halt, wie ich da mit Leuten überhaupt reden muss, also in dem Fall zum Beispiel, diese Situation passiert, ich kann daraus Profit schlagen. Auch wenn ich nicht mal die richtige Antwort darauf ziehe, kann ich das sogar öffentlich machen, auch in Commander. Also, oh, ich kann in CDH, ich kann's nicht. Da können sich die anderen gegenseitig schlagen und auf einmal wird diese Vampiric Tutor, was auch immer ist, die größte Priorität. Und sich diese richtigen Prioritäten setzen, über das sollte man sich mal wirklich nachdenken. Insbesondere, wenn es um Deckbau gibt und solche One-Card One-Kill-Card-Dinge, Kiki-Jikis, Crater-Hoofs. Nee, gut, wenn es Araumi ist in Casual, dann einfach den Spieler kaputt treten. Solche Dinge eben.
Ja, das ist quasi jede Menge, die du dann ins normale EDH-Spiel überträgst. Ist das so? Kann man viel mitnehmen? Also können wir als EDH-Spieler tatsächlich viel mitnehmen ins EDH?
Doch, ich denke schon. Wenn du überlegst, wie heißt es? Chain of Vapor, die zielgerecht erstmal auf den falschen Gegner zünden, damit der ein Land opfert, um die Combo zu verhindern. Das habe ich aus dem CDH ins EDH mitgemacht, weil dann sagt er, warum spielst du das auf mich? Ja, damit du ein Land opferst. Ist ja klar. Also ja. Es prägt einen, wenn man einmal angefangen hat damit, dann überträgst du es auch so mit. Und deswegen, doch, würde schon sagen. Ja,
das
sagen.
Stimmt. So diese maximale Value aus irgendwelchen Plays rausholen, das stimmt, ja.
Und eine Sache, die ich halt vor allem mitnehme, ist halt das Sequencing von Karten, wie ich wirklich über mein eigenes Deck und über meine Hand nachdenke. Und hier eine Sache, die ich ein bisschen dispellen möchte, ist, es gibt CEDH und es gibt EDH als Spieler und es gibt kein Übergang oder sonstiges. Es gibt EDH-Decks, gegen die ich gespielt habe. Die hätte ich an jedem CEDH-Tisch gesehen, weil Niv-Mizzet plus Curiosity ist eine Einkarten-Kombo und wenn ihr die in Casual spielt, dann hinterfrage ich euch sehr hart. Aber es existieren ja trotzdem dann dieser Spielerarchetyp. Und ich weiß jetzt auch, wie ich besser mit denen wie ich die besser behandle. Auch wo man ein bisschen diesen No Mercy anlegen muss. Und vor allem, ich spiele jetzt halt nicht so viel CEDH. Ich spiele immer noch mehr EDH. Aber es ist halt trotzdem immer wieder eine gute Herausforderung, überhaupt zu wissen, was ist möglich in dem Format. Und deswegen würde ich halt schon sagen, hey, macht euch ein Deck und spielt ab und zu. Für mich ist CEDH eher so eine Sache, die ich halt nicht jede Woche mache, aber halt so, ich versuche es 3-4 Mal im Monat zu spielen oder so. Und EDH eigentlich dann doppelt so viel, weil es gibt halt vor allem die letzten Runden. Weil wenn 10 Mana liegt, dann fangen an die Decks in EDH, dann fangen halt auch die Play-Patterns langsam an, in die Richtung von CEDH zu gehen. Wo dann jede Karte entscheidend sein kann, es passieren Kombos und sonstiges. Und vor allem, wie diese letzten Runden gespielt wird, da habe ich, glaube ich, mit die meiste Erfahrung aus CEDH genommen.
Hört sich für mich bisher alles an, dass es halt kompetitives Mindset ist. Das hatte ich jetzt nicht aus dem CEDH, muss ich gestehen. Bei mir sind es mehr Karten, muss ich sagen, oder? Effekte von Karten, ich komme halt aus dem 1 gegen 1 Tournament-Spiel, 60 Karten und da gibt es viele Dinge, die nutzt man nicht. Zum Beispiel sind Karten wie Teferi, Master of Time heißt er, der 4 Mana Teferi, der in jeder Runde abtickt. Oder Karten wie meine Card of the Week später, die für mich erstmal ziemlich underpowered aussehen, weil ich mit diesem Multiplayer-Format nicht so viel oder kompetitiv nicht viel anfangen kann. Man entwickelt ja sein Spiel erst wirklich weiter, wenn man versucht, optimal zu spielen und dann auch sich hinterfragt, was lief jetzt da schief, ja. Und deswegen, obwohl ich es in EDH viel gespielt habe, diesen Teferi, habe ich den erst lieben gelernt, zum Beispiel in CDH, weil ich begriffen habe, okay, diese Filterung, wenn ich mein Deck richtig gebaut habe, ist so stark und gleichzeitig eine Threat auf dem Board zu haben, der steht in einem ganz anderen Licht und ich bewerte deswegen fürs normale EDH auch Karten anders. Das heißt, ich baue auch da Karten nicht mehr ein, die ich wüsste, die könnten sehr, sehr stark sein, auch wenn sie nicht so aussehen. Wie zum Beispiel ein Spellseeker. Ein Spellseeker ist ein Tutor auf einem Body, der so viele Zugriffe mir erlaubt, wenn ich mein Deck richtig gebaut habe, dass der allein, wenn ich ihn einmal recur, habe ich das Spiel gewonnen eigentlich. Und deswegen, die Karte allein mit einem Package bringt eigentlich ein Deck schon relativ hoch auf dem Power-Level. Und allein diese Einschätzung, okay, was macht den Rest des Formates und wo muss ich mich da eingliedern, das habe ich stark mitgenommen aus dem CDH. Deswegen war es auch gut und ist da immer wieder gut zu schauen, was es am oberen Power-Limit so gibt und wie man damit interagiert. Ja.
Verstehe ich auf jeden Fall. Zum Beispiel, für mich wäre es zum Beispiel Visions from Beyond.
Ja,
eine Karte, genau. Die ich erst gedacht habe, ach, die sieht doch super aus in CDH, ich spiele eh das Zeug. Und in CEDH wird, wird jedes zweite Game getimetwistet. In manchen Tischen halt sonstiges. Und warte mal, in CEDH kann ich gar nicht sicherstellen, dass ich 20 Karten im Friedhof habe, weil, weil Visions from Beyond eine Karte zieht für ein Blau. Oder wenn du 20 Karten im Friedhof hast, drei Karten. Also Ancestral Recall quasi. Ich habe sie erst in CEDH getestet, weil ich gedacht habe, ich gehe doch eh durch mein Deck. Ich spiele Interaktion, ich ziehe Karten, ich fülle meinen Friedhof auf. Und die Realität ist, nein, die Karte ist wirklich nicht für CEDH. Dann habe ich sie in normalen EDH überbracht. Und auf einmal, die Spiele sind länger. Jemand hat ein Altar of the Brood liegen, weil er einfach Friedhöfe füllen möchte, damit er mit seinen eigenen Reanimationseffekten, Altar of the Brood, jedes Mal eine Kreatur reinkommt, mitteln alle Gegner eine Karte. Und auf einmal war Visions of From Beyond eine super Karte, die ich einfach nie auf dem Schirm gehabt habe. Also, ich hab sie empfohlen bekommen, weil ich wollte sie testen in diesem Format, aber ich hätte sie in normalen nie getestet, weil im normalen sah sie mir einfach zu, naja, dann habe ich sie vielleicht doch mal. Aber einfach weil ich weiß, dass sich die Spiele anders spielen, hat sich entgegen meiner Erwartung komplett das Gegenteil rausgestellt, dass die Karte in normalen EDH super ist.
Ich habe mir eine schöne Karte, also eine Karte, die ich im CDH lieben gelernt habe und dann mit ins Casual mit rübergenommen habe. Alles, was irgendwie blau-rot hat, hat sie bei mir Deck Faden drin, weil es gibt nichts Schöneres, als dem Kollegen seinen Soul Ring wegzunehmen. Und das zu genießen, das ist einfach das Schönste auf der Welt, muss man fast sagen. Ich spiele es im CDH, weil wenn du einen Turn 1 hast, dann spielt keiner mehr irgendeinen Mana Rock. Dann, sonst gehören dir alle Mana Crypts. Und im Casual, dann klaut man halt irgendwann das Heatron Archive oder ähnliches im späteren Verlauf. Und es kostet einen nur 3 Mana und man hat noch den Planeswalker liegen und kann im Zweifelsfall nochmal was zünden. Am besten Fall kriegst du halt einfach auch noch das Emblem von ihm. Und die Karte ist einfach nur zum Genießen, muss ich sagen. Und die auch im normalen Commander ist die nicht overpowered. Da hast du Kreaturen, die den Planeswalker einfach ausschalten. Oder du hast den Boardwipe. Da ist nicht du hast so.
Flieger.
Ja, eben, du hast Flieger, genau. Das reichen ja auch schon 1/1-Kreaturen. Die schalten den irgendwann aus. Und im CEDH hast du das eher weniger. Da gibt es dann die Kombo-Siege. Aber die Karte ist einfach nur schön. Also wirklich.
Ja. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar einige Goodies, die ich mitgenommen habe. You Find Some Prisoners ist auch einer meiner Lieblingskarten geworden. Oh, ich spiele mittlerweile in jedem Format. Ich spiele sie sogar in Standard gerade.
Was ich immer wieder gut finde, auch im CDH, auch wenn man lang spielt und wenn man jetzt gerade in der Pandemie nur EDH spielt, dass man in so ein Mindset kommt, man kriegt voll ins Gesicht mit seinem Haufen, den man gebaut hat, dass man sich tatsächlich auch mal selbst hinterfragt, was habe ich denn mir dabei gedacht bei diesem Deck eigentlich? Und wie könnte ich denn verhindern, dass ich so aufs Gesicht bekomme? Und nicht, ich muss jetzt Geld ausgeben, sondern meistens sind die Dinge, die einen am Leben halten, umsonst. Also Spell Pierces zum Beispiel kosten nichts, die liegen in der Gammelkiste beim Händler rum. Und ich glaube, das ist sowas, was man auf jeden Fall immer mal wieder als Check mitnehmen kann, weil jeder hat dieses normale EDH-Deck, das einmal von 10-mal was macht und die andere 9-mal hat man irgendwie so eine mittelmäßige Zeit am Tisch, weil das Deck einfach nicht funktioniert. Und ich glaube schon, dass dieses Mindset sich zu hinterfragen, zuerst mal, okay, das Spielerlebnis war jetzt ziemlich Müll, was kann denn ich da dran ändern? Wie kann denn ich vielleicht mein Deck ein bisschen ändern? Wie kann ich vielleicht mein Spiel ein bisschen ändern, dass es besser wird? Und die Balance, ich glaube, die tut gut, die auch ins EDH mitzunehmen.
Ja. Oder in dem Fall, weil You Find Some Prisoners, für Leute, die es nicht kennen, 1 und ein Rot, Instant, man kann wählen zwischen 2 Modi. Der erste ist zerstörne Target-Artefakt, der zweite ist exilier die obersten 3 Karten eines Gegners oder Gegnerin und du darfst eine davon wählen und die ist quasi eine Art Impulse-Draw, das heißt, du kannst sie bis zum Ende der Runde, Ende der nächsten Runde casten. Und das Coole an der Karte ist halt einfach, sie zerstört Tutoren, die aufs Deck tutoren. Und gleichzeitig ist es in Casual eine super lustige Karte, wenn du sie halt einfach zündest und ich habe eh nichts, lass mich mal durch die 3 aus. Oh, Also ich habe jetzt nicht das Geld für die Rhystic Study, aber ich werde die definitiv nächste Runde casten. ist auf jeden Fall was da das sehr cool ist. Aber jetzt möchte ich noch mal kurz genauer angehen. Vielleicht sind jetzt halt Leute interessiert daran, um vielleicht doch mal CEDH zu spielen, vielleicht mal geproxt, vielleicht mal eine Budgetliste anzuschauen. Und ich glaube, das Erste, was wir etablieren sollten, ist, was gibt es eigentlich für Deck-Archetypen? Und ich würde halt erstmal anfangen mit dem, was wir gerade die ganze Zeit reden. Das ist die Turbo-Combo. Jedes CEDH-Deck oder fast jedes hat eine Art von Combo drin, zu der es suchen wird. Der Grund ist einfach, dass Combos immer besser sind, um das Spiel stabil zu beenden, wenn man gegen drei Spieler und oder Spielerinnen spielt. Und im 1 gegen 1 ist es ja oft so, hey, ich kann mit Agro rechnen, weil ich eine Person rausfokussen kann. Wenn ich halt eine Person mit einer Agro-Strategie rausfokusse in CEDH, dann habe ich immer noch zwei Spieler, die halt dann trotzdem aufkommen können. Man hat die Zeit dafür. Turbo-Decks sind halt sehr stark auf ihre Combo gebaut. Die wollen zu der kommen, die wollen die Interaktion, sie wollen die Combo beschützen. Und klassisches Beispiel für eine Turbo-Liste wäre zum Beispiel Cody gerade, Turbo Ad Nauseam, Cody Warrior First Codex, der quasi für drei, ich weiß gar nicht mehr, wie viel kostet, ich glaube, er kostet 3 Mana, kann für 4 tappen, macht dann einmal Wuburg Mana, weiß, blau, bla bla bla. Man macht eine 1-Mana-Karte danach mit den Mana und kaskadiert immer in diesen Profane Tutor, der 0 Mana kostet, weil Codys Effekt gibt quasi der nächsten Karte Cascade. Mit dem Profane Tutor holt man sich dann immer Ad Nauseam oder den Combo Piece für Thassa's Oracle oder was auch immer man braucht und man möchte so schnell wie es geht auf seine Combo kommen.
Genau. An sich sind Combos das Hauptmittel, glaube ich, im CEDH. Das nächste, was man auf jeden Fall euch gefasst machen müsst, da tun sich viele EDH-Spieler schwer und das ist Stacks und das ist, denke ich, auch eine der besseren Archetypen und im CEDH, dass er einfach versucht, das Spiel auf Nullpunkt zu grinden über Effekte, die euren Gegner daran hindern, seine Bibliothek zu durchsuchen, die seine Spells oder alle Spells teurer machen, die Landdrops ein bisschen unglücklicher machen, die Farben abschalten von Mana-Basen und dann könnt ihr gewinnen mit was auch immer. Da ist eure Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und Stacks-Listen sind super, finde ich, auch als Einstieg, weil sie relativ budgetfreundlich sind. Außer man versucht es natürlich gleich mit dem Workshop zu spielen. Aber an sich ist es ein Deck, das relativ günstig im Legacy ist, mit Death and Taxes, das man ein bisschen ausbaut und dann eben im Commander damit auch ja, gute Dienste leisten kann. Ne?
Das Coole daran ist, dass diese Karten auch sehr leicht, wenn man es vielleicht CEDH ausprobiert, auch in andere Decks, also die sind sehr leicht wieder zu verkaufen, sie sind auch sehr leicht herzutauschen, sie sind auch sehr leicht in andere Decks einzubauen, je nachdem. Das eine Problem an Stacks, was ich vielleicht für einen Beginner sagen würde, ist halt, ihr müsst ein bisschen wissen, was andere Decks tun. Also ich würde es vielleicht derzeit nicht jemanden geben, der ins Format oder ins Spiel allgemein neu einsteigt, weil ein falsch gezündeter Thorn of Amethyst hat mir auch schon Spiele verloren, weil ich selbst den falsch gespielt habe, als ich noch Magda gebaut habe. Aber grundsätzlich sind es trotzdem sehr coole Decks und hier löst sich dann auch die Frage, interagiert Stacks immer oder nie? Der Grund, wieso Stacks so gut ist, ist, sie interagieren immer.
Ja, was wir vielleicht vergessen haben zu sagen, diese negativen Effekte, die Stacks hat, versucht sich ja Stacks natürlich selbst auszuschalten. Also, wenn jetzt ein Derivi liegt, der lässt jede Kreatur, die von euch Schaden zufügt, permanent zu enttappen und dann ein Winterorb liegt, der sagt, nee, wir enttappen nur noch ein Land, wenn ich das richtig im Kopf habe und du greifst einfach mit deinen Kreaturen an und enttappst alle deine Permanents wieder und dann der andere Gegner halt weiterhin nur ein Land enttappen kann, du kannst aber voll weitermachen und das versucht Stacks eben zu bieten, dass man selbst keine Nachteile hat, aber der Gegner einfach alles madig hat.
Parität brechen.
Genau.
Ausdruck. Und Als Representative würde ich mal Vinota sagen. Vinota Stacks. Das ist auch das, was ein bisschen an Aggro rangeht, an die Kreaturenstrategie. Vinota lässt Humans reinkommen für Non-Humans, die angreifen. Und man hat dann, und viele der guten Stacks-Kreaturen wie Talia sind halt einfach Humans, die dann reinholen. Und oft Vinota zum Beispiel gibt einfach sehr hart aufs Maul, indem es immer und immer mehr Stacks aufbaut.
Genau. Stacks ist halt cool für Kreaturen. Wenn er auf Combat Damage steht, dann ist Stacks eigentlich euer Deck, weil es gibt euch die Zeit, um Leute mit Combat Damage umzufahren. Und das ist tatsächlich eigentlich einer der faireren Archetypen, weil er nur das Spiel verlangsamt. Manchmal extrem verlangsamt. Aber wenn man es richtig macht, halt dann mit irgendwelchen Beatern gewinnt, ja.
Ist der dritte Archetyp?
Ich würde sagen Control. Es gibt klassisches Control-Decks in CDH tatsächlich. Und klar, die müssen auch irgendwie gewinnen. Und das ist das, warum ich Oracle denke, dass es auch irgendwann gebannt gehört. Die bauen sich halt dann auch so eine Oracle-Kombo rein. Meistens, ihr könnt auch andere Kombos nehmen. Ihr könnt auch über ganz abstruse Dinge gewinnen. Wichtig ist hierbei, dass ein klassisches Control-Deck, wie ihr es aus allen Formaten kennt, unendlich viel Interaktion, eure Land-Drops oder überhaupt euren Ramp treffen, Card-Draw haben und eben versuchen, das Spiel so lang hinauszuzögern, wie es geht. Mein Beispiel dafür ist mein Tassigur-Control-Deck, das gewinnt irgendwann über den Doomsday. Das macht eigentlich nichts anderes, als das Spiel zu kontrollieren. Control-Decks sind natürlich ein bisschen anders gebaut im CDH, weil ihr ja eben drei Gegner habt und nicht nur einen. Trotz allem funktioniert das. Also die Control-Spells sind so gut und der Card-Draw ist vor allem so gut, dass man auch in einem Multiplayer-Spiel ein klassisches Control-Deck bauen kann.
Richtig. Oder anderes Beispiel wäre zum Beispiel mein Extos-Deck, was halt ja Mardu-Control ist, wo ich halt Silence-Effekte immer und immer wieder casten kann und zurückholen kann. Durch den Effekt von Extos, wo wenn ich eine Instant habe, eine Kreatur holen kann, dann spiele ich Kreaturen, die Instants kopieren können und dann kann ich immer wieder meine Silence-Effekte und sonstiges verwenden, bis halt dann auch ich teilweise mit den Karten, die mir Recursion geben, kombon kann. Also die, was ich am meisten gewonnen habe, sind nicht mal meine dedizierten Kombos, es ist der, Gott, wer ist der? Eins rot-rot, wenn er reinkommt,
kopiert er. Zauberverdopplerin. Hä? Die Zauberverdopplerin. Twincaster. Oder Dualcaster, wie heißt sie?
Dualcaster Mage. Ja. Das ist die Karte, mit der ich die meisten Spiele gewonnen habe. Einfach nur, weil. Oh, du möchtest meinen Silence stoppen? Dualcaster Mage. Ich verwende sie als Combo-Piece. Ich verwende sie als das. Also, Dualcaster in dem Deck einfach Premium und es ist trotzdem ein sehr starkes Control-Deck, das auch nicht so in normalen EDH vorkommt. Also es gibt auch so ein bisschen so einen Uniqueness-Faktor, wenn du sagen würdest, hey, ich habe einen Silence-Control-Deck in EDH, dann fragen sich die Leute, wie funktioniert das? Wie hast du so viel Rundenzeit? weil es wäre halt ein bisschen ein Problem, wenn ich in normalen EDH dann immer mit einer harten Combo gewinne. Hier darf ich das. Und als letztes würde ich noch kurz sagen, der vierte Archetyp ist ein bisschen interessant, weil es gibt ein paar, die natürlich Outliers sind, weil es gibt ein Agro-Deck, das ist halt Ninjas mit Yuriko. Und weil sie halt allen Schaden machen kann. Aber ich denke, der letzte Archetyp ist halt noch Storm. Es gibt so viele Storm-Decks. So viele Storm-Decks. Und theoretisch Polytyrant, aber ich lasse es mal. Was hast du zu Storm-Decks zu sagen, Mars?
Ja, was ich dazu zu sagen habe? Ja, tatsächlich, in so viele bin ich noch gar nicht in CDH reingelaufen. Ich weiß nicht, Storm ist halt bei der einen Seite der Spieler immer sehr beliebt und bei der anderen Seite eben nicht. Und ich bin wohl auf der Seite, wo es nicht so gern gespielt wird. Deswegen ist es für mich eher ein unbeschriebenes Blatt tatsächlich. Ja, gut, ich kann es mir schon vorstellen. Also meine Storm-Decks sehen dann ein bisschen anders aus. Also ich habe nicht die Ability Storm, sondern ich habe die unendlich Recursion, die dann durch einen Life-Drain den Gegner einfach weg bombt, so wie in, wie heißt das, Gunshot? Wie heißt die rote? Oder, genau. Ja, also eigentlich so ein typisches Stormkarte, die habe ich jetzt noch nicht gegen mich spielen sehen. Also ist relativ selten, deswegen ist es wahrscheinlich auch der letzte Typ, den du hier tatsächlich bringst. Ja, ihr dürft mir aber gerne erzählen, ob ich das jetzt bei euch, ob das bei euch ein bisschen anders ist oder ob ich das falsch sehe. Aber so die Storm-Ability, wie wir sie kennen, ist jetzt bei mir nicht so groß im Meta.
Also das erste Deck, das ich gebaut habe, war ein Storm-Deck, ein Kess-Storm-Deck. Es ist halt so, Storm ist ja auch nur eine Combo. Und solange es Oracle gibt, macht es eigentlich keinen Sinn, Storm zu spielen. Weil Storm benötigt viele Karten, benötigt Karten, die man eigentlich nicht in seinem Deck spielen will, benötigt viel mehr Cantrips, als man normalerweise spielen will. Und so leid mir das tut, weil ich eigentlich sehr, sehr gern Storm spiele, ist, dass es nicht kein gutes Combo-Deck ist. Man trifft es immer mal wieder an. Ich hätte aber noch einen Archetyp, auf den ich immer wieder online treffe. Und eigentlich, der ist auch so ein bisschen Fringe, klar. Und das sind die klassischen Reanimator-Decks. Gerade jetzt mit dem neuen Archon oder auch richtig harten Reanimationstargets, mal ab von Razaket, der jetzt gleich eine Combo ist, aber wenn ich irgendwelche Bretoren ins Spiel bringe, die die mehr Länder weglocken, oh ja, von meinen Opponents oder so, das reicht oft schon.
Und alle Schmoren, es existieren einfach teilweise Kreaturen nicht mehr.
Ja, eben. Da sind dann die ganzen Stacks-Kreaturen, die dir helfen sollten, auch vom Board. Und das war's dann.
Bane of Progress, mittlerweile meine Lieblingskarte geworden.
Also das ist auch mein Tipp nachher, wir haben ja noch so, wie könnte man denn einsteigen, wäre das mein Deck-Archetyp mit einem coolen Commander dabei, dem man starten kann.
Eine Sache, die ich heute noch zu Storm sagen wollte, ist, bitte ban Thassa's Oracle, weil das sind nämlich wirklich Decks, die so einfach erlauben einzusteigen, weil es gibt so viel Redundanzen und Möglichkeiten. Es gibt ein paar gute Storm-Decks, trotzdem Kess, es gibt den Mutate-Kerl, der Jeskai Mutate, ja. Vardruk, der dann CMC3-Dinge reanimieren kann aus dem Friedhof, und das nennt sich Underworld Breach. Ja, und ein sehr starkes Ramp-Deck, Caddis und Malcolm, würde ich mal anschauen, weil die kann, das ist eines der härtesten Ramp-Decks, und die gewinnen eigentlich durch Storm dann am Ende. Oder halt Glens von Buccaneer, aber es gibt sehr viel sehr coole Storm-Decks, die auch auf einem extremen Budget möglich sind. Und ja, lass uns doch einmal ins Deckkern dann eingehen, weil du hast gesagt Reanimator als Archetyp. Dann gehen wir gar nicht mal weiter. Du machst das direkt.
Ja, genau. Also ich hätte, du hast ja auch coole Budget-Decks. Es gibt, den findet ihr auch leicht in unterschiedlichen Varianten, den Reanimator-Decktyp. Der hat den Vorteil, wenn man in CDH einsteigt, dann wäre es ja ganz cool, wenn man A, Karten verwendet, die man schon rumliegen hat. Und viele von diesen Karten hat man meistens, ein Reanimate, ein Animate Dead oder diese Effekte, die hat man meistens rumliegen als EDH-Spieler. Auch die Fettis hat man gern mal rumliegen, wie die Bretoren, die jetzt ja ein Secret Layer haben oder was man da so animieren kann. Und wenn nicht, dann sind es Karten, die man auch getrost im normalen Commander spielen kann, wenn man sie nicht versucht, Turn 1 aufs Spielfeld zu bringen. Auch gerade in Karte wie Razaket, die ja eine Combo-Piece darstellt. Razaket-Combo findet er relativ einfach in der EDH-Rack-Databasis zum Beispiel oder einfach bei Play with Power. Kostet nichts, die Karte, mit der könnt ihr super gut einsteigen. Mein Commander dafür wäre Sidisi. Der gibt euch so ein bisschen Midrange, der gibt euch die drei wichtigeren Farben. War eigentlich ist Rot noch sehr wichtig im CDH, aber mit den Sultai-Farben kommt er gut klar am Anfang. Da könnt ihr auch, wenn ihr noch aus Budgetgründen irgendwelche Counter oder irgendwelche Interaktionskarten austauschen müssen, gibt es da ähnlich starke Karten, die ihr spielen könnt. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Start. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ein Budget vorzuschlagen, weil wir haben vor ein paar Jahren 5 Ticks Budget auf Modo gemacht. Und die meisten Kommentare waren, dass 5 Ticks, also 5 Dollar, zu viel sind als Budget. Und jeder hat irgendwo seinen Payoff 150 Euro, 200. Reanimator könnt ihr so bauen, dass es in eurem Budget liegt. Das Einzige, was es wird, ist, dass es weniger Schutz für seinen Plan hat. Trotz allem könnt ihr mit dem super mithalten und es ist auch ein klarer CDH-Plan. Ihr müsst dann einfach mehr an der Combo arbeiten, ohne dass ihr sie beschützt. Ihr habt sie dann einfach öfters und die Pieces, die sind wirklich günstig.
Oder wenn ihr noch Grist aus Modern Horizons 2 rumliegen habt, der ist überraschend stark, weil er sehr viel Control und ein paar kleine Stacks-Pieces mit einbauen kann, um dann ein bisschen ein längeres Spiel zu spielen und dann sehr gut dran ist, drin ist.
Was ich eigentlich ganz gern spiele, ist dann auch mal Monocolor. Also zum Einstieg ist es immer ganz cool. Die Silvala ist mein Geheimtipp. Naja, Geheimtipp ist gut gesagt, die wird gern gespielt, aber die kann man im CDH schon dermaßen gut spielen, auf Budget, weil es so viele Entap-Fähigkeiten mittlerweile gibt. Und dann bringst du deine Fatties, die du, wie schon gesagt, meistens schon rumliegen hast, weil das ist dann einfach der Gigantosaurus für 5 Mana, der 10-10 macht und dir am Schluss 10 Mana schenkt. Und dann gehst du halt Infinite und dann holst du halt am bestenfalls, wenn du das Geld dafür hast, dann nimmst du das Finale of Devastation und holst deinen Greater Hoof raus und dann war's die Geschichte einfach. Das sind jetzt, der Greater Hoof ist natürlich jetzt ein bisschen teurer momentan. Das Finale ist, glaube ich, bei 20 Euro. Das ist auch schon etwas höher, aber es ist noch im Rahmen, wenn man es vergleicht zu anderen Decks sieht oder anderen Karten. Ich brauche keinen 2000 Euro Mishras Workshop spielen. Ich kann, aber ich muss nicht. Und deswegen finde ich Monocolor, die Farben haben tatsächlich auch hin und wieder was nur für sich. Sei es der Veil of Summer und Veil of Autumn, wo du die Counter einfach vom Gegner weghaust. Bei mir war es so, dass es mal ein Dovens Veto kam und ich habe gesagt, ja, nee, ist nicht, der fizzelt dir, weil normalerweise kann dieser Counter nicht gecountert werden und dann sage ich, ja, aber meine Sprüche können nicht gecountert werden, dann fizzelt der einfach und deswegen, ich finde, auch monofarbene Decks haben was für sich und für einen Einstieg finde ich es richtig cool, weil du hast Artefakte, die hast du gerne mal auch so rumliegen, auch in einem Casual Commander und dann eine Farbe, dann brauchst du keine teure Mana-Base, dann hast du, bei mir sind es glaube ich 28 Wälder, ein paar Utility-Lands, die du benutzt und dann ist die Mana-Base gegessen, dann ist der höchste Kostenfaktor erstmal weg und dann kannst du einfach einsteigen ins CEDH, weil ich denke, wenn die Spielgruppe es nicht zulässt, dass du irgendwelche Proxys bringst, solche Leute soll es tatsächlich auch geben, ist es einfach am klügsten, du baust dir ein Deck, das du dir erstmal leisten kannst oder leisten willst, je nachdem. Und da ziehe ich tatsächlich Monocolor sogar noch vor, weil du einfach keine teuren Länder spielen musst oder irgendwelche Fetchies. Und also teure Länder sind bei mir immer Duels, in dem Metier bewege ich mich. Du kannst einfach Basics spielen und kommst dann aufs gleiche Spielergebnis.
Genau. Ist es was für Monocolor zu sagen? Magda ist, glaube ich, ein sehr beliebter und auch sehr starker Commander. Hat bei uns in der letzten Runde zweimal uns die Hucke vollgehauen von 3 Spielen. Was ich auch noch ein bisschen empfehle, das ist, wenn es um Monocolor geht, vielleicht auch mal die roten Monocolor anzuschauen. Und vor allem Blau, weil Blau hat Thassa's Oracle zur Verfügung und es gibt coolere Lines mit Blau als Thoracle Consultation. Wenn man zumindest in Mono ist. Man kann auch selbst da Innovation reinbringen. Was ich als kleinen Geheimtipp jetzt bringe, oder was ist da Geheimtipp? Das ist einfach, geht in die Richtung Sithis, grüne Board-basierte Decks, also die dann sehr viel Anti-Meta spielen. Sei es ist für mich jetzt ist es der Taliam Druid, wo ich Collector Oof spielen kann und Talia und diese ganzen kleinen Stacks-Kreaturen, die auch alternativ, wenn meine Combo nicht funktioniert oder Combo funktionieren sollte, auch als Kreaturen einfach stark genug sind und einen Beatdown-Plan haben. Ich falle nämlich sehr gerne auf diesen Beatdown-Plan doch zurück, denn, weil du hast gesagt, Finale of Devastation ist ein Combo-Piece. Es kann aber auch einfach, wenn ein Spiel lange gezogen wird und man ist in grün und hat die Mana dazu zur Verfügung, dann ist es halt einfach auch ein Overrun. Und wenn ich jetzt überlege, hey, was sind die ersten Karten, in die ich investieren sollte, dann Decks, die ich, dann finde ich halt erstmal Karten, die ich hier spielen kann, in CEDH und in EDH. Und das Finale kann ich überall spielen. Und das ist dann meine Wincon in dem Fall. Geht ein bisschen in deine Reanimator-Richtung. Tyam, Druid-Combo, Devoted Druid, kann eine Minus-1-Marke auf sich legen, um sich zu enttappen. Wie man mit Tyam kombot, ist, man legt 3 Marken auf sie, also man spielt irgendeine Kreatur, die plus 0, plus 4 bekommt, gibt oder sonstiges, dass der Devoted Druid mehr als 4 Toughness hat. Man nimmt immer 4, man enttappt ihn 4-mal und der Devoted Druid selbst kann für Mana tappen. Das heißt, man geht Mana positiv. Die Minusmarken werden durch Tayams Aktivierung entfernt immer wieder. Und so macht man dann quasi einfach Infinite Mana, geht durch sein ganzes Deck, Infinite Aktivierungen und hat einen Aristocrats-Effekt. Und danach loopt man halt sein ganzes Deck. Ist eine ganz sweete Combo, vor allem, weil man nicht unbedingt verliert, wenn man kein Deck mehr hat, weil jemand dich zielen lässt. wenn man die anderen Backup-Kombos vorher trifft, dann hat man die Backup-Kombos auch vorher getroffen. Und ich denke, das sind jetzt halt unsere Hauptvorschläge. Ich würde noch sagen, schaut euch Caddis Malcolm an von CEDH TV, die Liste. Die war jetzt halt vor kurzem drauf, die habe ich jetzt schon öfters erwähnt und ich denke, wenn man die ein bisschen anpasst, könnte die richtig, richtig geil für manche Leute sein. Ja, als Ressourcen kann ich CEDH TV immer super empfehlen, Mons. Manchmal bin ich halt auch nicht der Meinung mit ihnen, aber das ist halt das Schöne an EDH, wir können uns ein bisschen streiten, an CEDH, wir können uns ein bisschen streiten. Ich hab ihn selbst schon gezeigt, wieso Extus doch gut ist.
und dein Extus.
Ja, komm.
Du liebst ihn einfach, das ist okay.
Er hat ihn geshit-talked und ich habe ihn gesilenced. Und ich glaube, damit können wir jetzt halt auch zum Endsegment gehen, weil wir nehmen jetzt halt schon ziemlich auf. Und ihr habt 2 Card of the Weeks dabei. Ich würde mal Maas einen Vortritt lassen.
Du lässt mir den Vortritt, okay, dann kommt noch eine kleine Vorabgeschichte. Also ich habe ja gesagt, ich bin im Aufmarschzyklus groß geworden, beziehungsweise habe da angefangen. Und da gab es dieses schöne Zombie-Deck, das ist aus Legion. Da gab es eine schöne Rare und das war die Muse der Grabgesänge oder Graveborn Muse heißt sie. Ist jetzt sogar noch relevanter als bisher. Da jetzt dieses Zombie-Deck in Innistrand Midnight Hunt rausgekommen ist und ich sie da erstaunlicherweise nicht gesehen habe auf der Deckliste, denn sie ist eine, lass mich lügen, eine 3-3 für 4 Mana und zu Beginn meines Upkeeps ziehe ich x Karten, verliere x Lebenspunkte, wobei x gleich eine Anzahl an Zombies im Spiel ist. Und jeder kennt für 3 Mana die Phyrexianische Arena, wird schon sehr viel gespielt, was in meinen Augen ein bisschen zu viel gespielt wird. Und aber die Muse, die ist halt generell eine 3-3, die kannst du reanimaten, klar, eine Verzauberung kriegst du nicht ganz so schnell los, also wenn wir die Phyrexianische Arena betrachten. Aber sie zieht dir halt im Zweifelsfall mehr als eine Karte. Besonders wenn du jetzt eine Zombie-Armee hast. Wir haben so viele neue Zombie-Tokens, die wir createn können. Und du verlierst zwar ein paar Leben, aber auch im Casual sind die zu verschmerzen. Und die Karte ist so eine wunderhübsche Karte. Ich würde die fast schon Tasty nennen. Wenn ihr euch das Artwork anschaut, gebt euch mal eine Minute, schaut es euch an. Richtig schön. Ihr werdet so viele Karten ziehen. Ich habe das in meinem Oldschool Commander Deck drin. Die ist so gut. Also kauft euch die Karte, die ist ein paar Cent. Ich glaube 50 Cent ist sie gerade. Sie hat ihren Spike wegen dem Zombie-Deck wahrscheinlich schon gehabt. Greift's jetzt zu, dann habt ihr wirklich eine Freude daran. Ja, das wär's schon. Ich denke, dann kann ich gleich abgeben für die nächste Karte.
Ja, Graveborn Muse ist mega cool. Ich bin leider an ihr schon ein paar Mal gestorben, muss ich sagen. Aber
ja, das ist kein May.
Ja, ist kein May, aber ja, wir haben sie ja auch im Highland.
Du kannst sie aber sacken, so ist es nicht.
Stimmt, ja. Ich habe eine andere Karte, die ist neuer. Da schäme ich mich fast ein bisschen dafür. Grefg Muse ist ziemlich cool. Ich habe den Verrater Erinnerung, Mnemonic Betrayal dabei, aus dem neuesten Ravnica. Und das ist auch so eine Karte, die ich dann von CDH rübergenommen habe, wegen der ich auch Titan's Nest in der Zwischenzeit lieben gelernt habe. Und die sagt, schicke alle Karten aus den Friedhöfen deiner Gegner ins Exil. Du kannst jene Karten in diesem Zug wirken und du kannst Mana verwenden, egal welchen Typ es ist. Das heißt, für 3 Mana tutore ich quasi alle Friedhöfe meiner Gegner im Commander. Und sowohl im CDH, wo viele günstige Spells gespielt werden, ist die super, als auch im normalen EDH, wo ihr einfach viel mehr Mana habt, oder meine andere Card of the Week vom letzten Mal, Titan's Nest dazu, dann habt ihr eine wunderschöne Combo, die euch das Spiel gewinnt und indem ihr einfach unendlich viel Value generiert aus Friedhöfen. Bin ich super Freund der Karte, die ist echt cool und endlich mal eine Win-Condition, die ihr auch mal dazwischen einsetzen könnt, wenn ihr einfach ein Removal oder ein Boardwipe braucht aus einem Friedhof von einem Gegner.
Die Karte habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, vor heute, auch in CDH, aber ich stelle mir einfach bloß vor, castest das Ding, Dark Ritual, von jemand anders ist Jeskar's Will, ja,
genau.
Und dann gehst du auf.
Die ist wirklich brutal, also das habe ich auch schon gesehen, ich habe die auch in einem Deck von mir, das geht so ab, Lotusblüten, du hast ja alles im Friedhof und das ist eine richtig fette Karte.
Und wo man auch noch richtig fette Karten finden können, wäre zum Beispiel auf unserem Twitter unter edh-kompass oder Instagram, Commander-Kompass, Discord. Bester Weg überhaupt, eigentlich Leute zu finden, mit denen man EDH spielen kann. Und auch in dem Fall CEDH bei mir. Oder vielleicht auch CEDH bei euren Discords. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. Flickel, stell du dich erstmal vor.
Ja, gern. Uns findet ihr auf magicblocks.de, auf YouTube magicblocks.de, und da findet ihr auch unseren Discord-Server. Wir haben einen Twitch, wo unser Army immer streamt, und mich auf @AnnaFreakle auf Twitter oder eben auf unserem Discord oder auf den anderen Discords der deutschen Community. Ich bin ja irgendwie überall vertreten.
Auf jeden Fall.
Ja, so ja darf ich. Ja, sag ja. Auch was. Hier, der Sebastian kriegt eine Einleitung. Ich glaub's ja nicht. Also, mich findet ihr unter Twitter unter @commander_off. Und wir sind unter YouTube natürlich dann unter Off-Topic Commander. Wir machen hier unsere Fights gegen andere Content Creatoren. Das nächste Mal, du hast ja schon ein bisschen gespoilert. Ich hoffe, meine Folge kommt vor deiner raus. Da könnt ihr mal schauen, da ist der Freddy bei uns zu Gast gewesen. Beim Discord, das haben wir nicht, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, das ist viel Arbeit und so viel Zeit habe ich in meinem Real Life einfach nicht mit Familie, Frau und Kind. Und deswegen, wir schicken alle unsere, stellen unsere Videos auch dann im Discord vom Commander Kompass immer etwas vor. Wir schreiben einen kleinen Text, da könnt ihr auch reinschauen. Also, ihr werdet uns finden, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, ob es Budget CEDH ist, CEDH oder einfach Casual, könnt ihr mich einfach direkt unter Twitter anschreiben. Ich antworte eigentlich immer, also es gab noch keine Ausnahme. Und wenn ihr irgendwelche Hate-Mails habt, könnt ihr es auch mir schicken, ich freue mich drüber.
Ja, Interaktion,
jawohl.
Mars von Off-Topic Commander. Und ich glaube, damit wären die Plugs fertig. Wir sind jetzt auch auf YouTube. Daumen oben, Klingelinge, Binge, 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 Dinge, damit ihr wirklich subscribed seid. Und ja, wenn ihr uns subscribed, an sich auch ganz geil. So. Ich hol mir jetzt Pommes. Ciao.
Ja, ciao.
Ich weiß nicht, wie es werden soll.
Ja, passt doch. Nimmer. Wunderbar.